Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen.
Hey, Halleluja! Preis den Herrn, Amen! Hey, so schön euch zu sehen. Hey, mein Herz, alle Liebe geht raus, auch nach Ansbach und nach Erlangen. Hey, wie wär's, wenn wir uns nochmal gegenseitig riesen Applaus geben? Wir sind gemeinsam unterwegs, eine Church. Und wir wollen das Frankenland verändern mit der Liebe Jesu. Und ich lieb's einfach, Pastor der Ecclesia Church zu sein. Es ist eine schöne Zeit zu leben, Amen. Es ist eine wunderbare Zeit zu leben. Und dort, wo du lebst, dort, wo du bist, an deiner Wohnadresse, auch in der Arbeitsstelle, dort, wo du arbeitest, dort, wo du zur Schule gehst, in die Uni gehst oder wo auch immer, hey, da hat Gott dich platziert als sein Sohn, seine Tochter, um wirklich einen positiven Königreich Gottes Einfluss zu nehmen auf die Menschen um dich herum. Und ich liebe einfach den ersten Mittwoch. Wir kommen zusammen als Church Family. Wir erheben Jesus. Wir feiern das Abendmahl zusammen. Und ich freue mich einfach auf alles, was auch in diesem Jahr noch so auf uns wartet. Ich möchte an der Stelle echt nochmal so einen Riesen, einfach eine Dankbarkeit auch ausdrücken. Ich finde es so stark, was auch bei Herz für die Stadt passiert. An jedem ersten Samstag im Monat in Nürnberg, auch in Erlangen, in Ansbach, alles, was Gott tut, auch in der JVA, auch im Südstadtcafé, in der Südstadt in Nürnberg. Wir haben auch viele, auch ukrainische Kleingruppen und all das Gute, was Gott passiert, also was wirklich, es ist so stark zu sehen, was auch unter der Woche passiert, einfach an Dienst, an Menschen, auch viel wirklich an Bedürftigen, auch an Menschen, die entweder am Rand der Gesellschaft sind. Und das ist wirklich ein Dienst Jesu. Und es hat mal jemand gesagt, hey, ob eine Gemeinde wirklich lebt, erkennst du daran, würde sie von jetzt auf gleich zumachen, fällt es überhaupt irgendwen in der Stadt auf? Merken das überhaupt die Leute, dass die Gemeinde nicht mehr da sind? Und ich denke immer so bei diesen ganzen Barmherzigkeitsdiensten, ne? Und bei all dem, was passiert, auch von Montag bis Samstag, ich denke mal auf jeden Fall, die Leute in der Stadt merken das. Und von daher ist es so ein Segen. Hey, vielleicht können wir auch nochmal all den Leuten einmal nochmal einen riesen Applaus geben, die dort wirklich dienen. Es sind so viele aus der Church, die dort mithelfen. Und unser lieber Aimé, er verantwortet auch den ganzen Bereich, auch Mission. Es ist einfach so stark, was da passiert. Und ich liebe auch wirklich die ganzen Helfer, die auch in der Resi sind, die dort mithelfen, die sagen, hey, wir bauen hier Gottes Reich. Und ich möchte euch sagen, es fühlt sich richtig cool an, glaube ich, wenn du irgendwann in der Resi sitzt und einfach auch irgendwie weißt, hey, ich habe hier mitgebaut, hey, ich habe hier mitgeholfen. Letztens kam ein junger Mensch auf mich zu, hat gesagt, hey, oh, ich wünschte, ich könnte viel mehr finanziell geben in die Resi. Er hat gesagt, hey, Pastor, ich sag's dir, wenn ich Millionär wäre, wir hätten das Ding schon gekauft und so. Ich so, hey, Hammer. Aber weißt du was? Auch wenn du nicht viel Geld hast, gerade auch als junger Mensch, ja, wenn du sagst, hey, ich habe hier mein 20-Euro Dauerauftrag an die Church und mein Zehnter ist nicht hoch und so weiter, hey, überhaupt kein Thema. Komm und arbeite mit. Come on, arbeite einfach mit. Hey, sei am Start. Ey, du kannst richtig viel mithelfen. Und das ist Gold wert, das ist Geld wert, wenn du kommst und mithelfst in der Resi. Und das macht total den Unterschied. Und von daher, bitte log dich ein in der Ecclesia App, ey. Auch wenn du ihr mal Bock habt in Erlangen, in Ansbach, einfach kommt vorbei, wenn ihr Freude dran habt und helft mit, auch samstags wieder beim Arbeitseinsatz in der Resi. Schau mal deinem Nachbarn und sag ihm mal, hey, du bist gemeint. Du bist gemeint, ey, auch einfach an jedem Standort, auch die Leute online, du bist gemeint und lass uns da gemeinsam Attacke machen, Amen. Oh, ich freue mich einfach, Leute, ich freue mich, es ist einfach eine schöne Zeit zu leben. Und ich möchte euch sagen, auch wenn du gerade Schweres durchmachst, vielleicht bist du beladen mit Sorgen, vielleicht ist heute auch wieder so ein Mittwoch, wo du auch merkst, wow, boah, bei mir in der Arbeit oder bei mir ist gerade so viel los, so viel Stress und das Jahr hat es ja immer an sich, wenn es zu Ende geht, manchmal so gefühlt, es wird immer stressiger. Oh, ich möchte sagen, es gibt einen Ort in der Gegenwart Gottes. Da kannst du alles ablegen. Und du kannst deine Sorgen eintauschen für die Freude am Herrn. Du kannst deine Sorgenliste zu einer Gebetsliste machen. Und du kannst sagen, Jesus, danke für all die Nöte, für all die Probleme, für all die schwierigen Umstände, für all die Dinge in meinem Leben, die gerade wirklich hart sind, weil sie führen mich an dein Herz, auch unter anderem sie. Der Teufel denkt immer, er gewinnt, ja, aber er hat verloren. Jesus ist Sieger auch in deinem Leben und du darfst es einfach so empfangen. Und ich habe so für den ersten Mittwoch gebetet und ich danke auch für all die Leute, die wirklich auch für den ersten Mittwoch immer so einstehen und so viel beten für den ersten Mittwoch. Und ich habe ja, ich habe da so ein Wort auch empfangen, wo ich einfach merke, es trifft sowas, was gerade, wo ich so vom Geist auch merke, was in unserer Kirche gerade abgeht. Und ich spüre nicht nur in unserer Kirche, sondern ich spüre einen Aufbruch auch in unserem Land. In unterschiedlichen Städten, in unterschiedlichen Gemeinden, wo ich unterwegs bin. Ich merke einfach, da bricht was auf an Hunger und an Sehnsucht nach dem lebendigen Gott. Amen. Wirklich nach den Kraftwirkungen des Heiligen Geistes. Und ich möchte sagen, Herr Jesus, das wollen wir auch. Herr, wir wollen uns auf die Schiene des Glaubens stellen und die Schiene des Zweifelns verlassen, uns auf die Schiene des Glaubens stellen und sagen, Herr Jesus, tu es wieder. Herr, tu es in unserer Mitte. Und das begeistert mich, wenn ich daran denke. Und ich möchte mit euch darüber reden, dass unser Gott zuallererst ein Gott ist, der gewollt werden möchte. Gott will gewollt werden. Gott will gewollt werden. Gott kommt nicht einfach so, er will gewollt werden. Er sehnt sich nach einem Volk, was sich nach ihm sehnt. Unser Gott möchte willkommen geheißen sein. Er möchte eingeladen werden. Er möchte, dass wir in unseren Häusern, in unseren Ehen, in unseren Familien, auch du als Single, in unseren Büros, in unseren Schulen, in unseren Universitäten, im Bundestag, in allen Firmen, er möchte eingeladen werden. Er möchte, dass Männer und Frauen des Glaubens einfach ihren Platz einnehmen und in einer Autorität einfach sagen, Herr, du bist willkommen an diesem Ort. Und ich mache das total oft, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich mache das ganz oft, wenn ich irgendwo bin, dass ich einfach ein bisschen lauter Jesus preise, weil ich mich manchmal frage, hat an diesem Ort hier Jesus, wann hat das letzte Mal jemand in diesem Restaurant Jesus deinen Namen erhoben? Geht's dir manchmal so? Ja? Sitzt du auf dem Klo irgendwo oder bist irgendwo unterwegs und manchmal, ich frage mich das so, Herr, wann hat das letzte Mal hier Jesus dich jemand eingeladen und gesagt, Jesus, wir wollen dich? Und es ist der Herzschrei Gottes, es ist der Herzschrei des Himmels, wo sich Gott immer connectet mit einem Herzen. Die Bibel sagt, wirklich die Augen Gottes, sie streifen durch diese Erde und er sucht nach Menschen, die ungeteilten Herzens auf ihn gerichtet sind. Herzen, die sagen, Herr, du bist willkommen. Ja, es gab mal dieses alte Lied, sei willkommen, Herr, füll diesen Raum. Sei willkommen, Herr, sei willkommen, Herr. Hey, können wir es mal als Church zusammen sagen? Sei willkommen, Herr. Lass uns mal sagen, sei willkommen, Herr. Hey, weißt du, was das für eine Power hat, wenn du deine Frau, du deinen Ehemann an die Hand nimmst, ihr in eurem Wohnzimmer oder in der Küche steht, ihr noch eure Kinder dazu nehmt und einfach nur sagt, sei willkommen, Herr. Sei willkommen, Herr, in unserer Familie. Sei willkommen, Herr, für diesen Raum. Es ist ein geistliches Statement, was wirklich etwas tut mit eurem Zuhause. Herr, sei willkommen in meiner Firma. Herr, sei willkommen. Ich liebe das, ich werde ganz, also recht oft eingeladen. Ich kann leider nicht immer kommen. Es gibt irgendwelche Einweihungen von Häusern, von Unternehmen, von Firmen, von Restaurants. Ich werde manchmal eingeladen, auch viele in unserer Gemeinde, die selber auch Firmen oder auch Restaurants haben, die man fragen, hey Pastor, kannst du mal kommen und kannst du einfach unser Restaurant segnen und so. Ich liebe das, weil es ist so powerful, das zu tun. Und es setzt einfach was frei, weil ihr wisst, der, ich sag immer so, der Krieg wird in der Luft gewonnen. So, ne, und wirklich zu sagen, Gott, wir setzen ein Statement. Sei willkommen, Herr. Und ich möchte mit uns darüber reden, weil unser Gott ist, neben all den herrlichen Eigenschaften, die er hat, unser Gott ist heilig, unser Gott ist würdig, unser Gott ist voller Güte. Er ist umgeben von Glanz, Majestät und Herrlichkeit. Aber neben all diesen Dingen müssen wir uns immer wieder auch vor Augen halten. Und das ist die Geschichte der Schrift, das ist die Geschichte der Bibel. Er ist auch der abgelehnte Gott. Er ist der ungewollte Gott. Er ist der Gott, der außen vorgelassen wird. Er ist der Gott, der nicht angebetet wird. Er ist der Gott, der nicht gesucht wird von einem Volk, was er auserwählt hat. Wir sehen das ganz von Anfang an. Gott weiß, was es bedeutet, abgelehnt zu werden. Wir sehen das in der ganzen Schrift. Es beginnt bei Adam und Eva im Himmel, noch bevor es Sünde gab. Ja, was sagt Satan? Ich will nicht anbeten. Ja, der Lobpreisleiter des Himmels. Ich will nicht. Ich will selber die Ehre. Und wir lesen das in Hesekiel 26, auch in Jesaja 13, wie sich der König von Edom, gemeint ist Luzifer, sich gegen Gott auflehnt und sagt, mir gebührt die Ehre, und Gott ihn hinabstoßt. Jesus sagt, ich sah Satan hinabfahren wie ein Blitz. Und eine Gruppe von Engeln mit Luzifer einstimmt, ja, wir nennen sie Dämonen, die Schrift nennt sie Dämonen, und sie sagen, wir wollen dich nicht, Gott, wir wollen dich nicht anbeten. Gott erschafft Adam und Eva in vollkommener Reinheit und sie entscheiden sich, Gott, wir wollen dich nicht, wir wollen deinen Willen nicht tun. Vor der Sintflut, die ganze Menschheit, sie kehrt Gott den Rücken, mit einer Stimme sagen sie, Gott, wir wollen dich nicht. Nach der Sintflut kam der Turmbau zu Babel. Die Menschen sagen, okay, danke Gott, ab hier übernehmen wir. Wir wollen dich nicht. Gott befreit Israel aus Ägypten und sie danken ihm, indem sie ein goldenes Kalb gießen, drumherum tanzen und sagen, schaut her Israel, dieses Kalb hat euch aus Ägypten befreit. Und das ganze Volk sagt, Gott, wir wollen dich nicht. In der Richterzeit sagt die Schrift, jeder tat, was in seinen Augen richtig war. Und es gab eine ständige Zurückweisung Gottes. Und zur Zeit der Propheten haben sie dann gesagt, wir wollen keinen König mehr. Wir wollen Gott nicht mehr als König, sondern wir wollen einen menschlichen König. So rum, wir wollen einen menschlichen König. Gott wollte ja eigentlich eine Theokratie. Was Israel wollte, war eine Monarchie, und sie haben sich einen menschlichen König auserwählt. Mit einer Stimme haben sie gesagt, alle Völker um uns herum haben einen König, warum haben wir keinen? Der Himmel ruft, ihr habt doch einen König. Und sie sagt, aber den wollen wir nicht, wir wollen einen anderen. Und sie schließen Gott aus, mit einer Stimme sagen sie, wir wollen ihn nicht. In Jeremia 2 steht, eine zweifache Schuld hat mein Volk auf sich geladen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen. Und sie haben sich Zisternen gegraben. Zisternen, rissige Zisternen, die kein Wasser halten. Und gemeint ist, die Quelle Gott haben sie verlassen, um sich eigene Quellen zu suchen, eigene Zisternen zu suchen, von denen sie getrunken haben. Wasser, was verdorben ist. Und was Jeremia meint ist, sie haben mich, Gott, verlassen. Und sie haben sich andere Götter gesucht. Und man merkt, es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Man denkt, es wird besser, wenn der Messias kommt. Aber Jesus kam. Und er wurde, noch als er im Bauch von Maria war, gab es keine Herberge für ihn. Keiner wollte ihn aufnehmen. Auch eine prophetische Handlung, die das widerruft, was Jesaja 53 sagt. Er war von den Menschen verachtet und von allen Menschen verworfen. Johannes schreibt über Jesus, er kam in das Seine und das Seine nahm ihn nicht auf. Und im Leben Jesu zieht sich dieses Muster durch. Ablehnung seiner ersten Predigt, Ablehnung durch die Pharisäer, verlassen von allen Jüngern in seiner schwersten Stunde und schließlich die Volksmenge vor Pilatus rief, wir wollen Barabbas, nicht Jesus. Und das ist eine Geschichte eines Gottes, der abgelehnt wurde. Und das ist neben all der Wahrheit, die wir über Gott wissen, auch eine wichtige Lektion. Unser Gott weiß, was es bedeutet, nicht gewollt zu werden. Er weiß, was es bedeutet, abgelehnt zu werden. Aber wir sind hier, Ecclesia Church, als sein Volk. In Nürnberg, in Ansbach, in Erlangen. Und inmitten der Finsternis dieser Welt sind wir ein Volk, was sagt, Gott, aber nicht bei uns. Gott, auch wenn dich alle ablehnen, Gott. Auch wenn es um uns herum immer dunkler wird, hier ist ein Volk, was mit einer Stimme ruft, sei willkommen, Herr. Herr, wir wollen dich. Herr, wir lieben dich. Herr, du bist herzlich willkommen in unserem Leben. Und mein Gebet ist es, dass, und Gott hat mir das so aufs Herz gelegt, das hier zu predigen, weil unser Gott sehnt sich danach, eingeladen zu werden. Er sehnt sich danach, dass du ihn anrufst mit allem, was in dir ist und sagst, Gott, ich brauche dich und ich will dich in meinem Leben. Und die Frage der Fragen lautet einfach, willst du Gott oder willst du ihn nicht? Weißt du, und das ist eine ganz wichtige Frage an uns Christen, weil wir lesen in Offenbarung 3, Vers 20, dass Gott in Christus, er steht vor der Tür und die Bibel sagt, er klopft an. Er klopft an die Tür seiner eigenen Gemeinde und er will hineingelassen werden und er klopft an. Hey, was macht Jesus vor der Tür? Ich meine, stellt euch vor, wir haben Gottesdienst und Jesus ist draußen und wir sind hier und wir singen Lieder und wir predigen und wir sind zusammen, aber Jesus ist draußen und er klopft an die Tür seiner eigenen Gemeinde, die er mit seinem Blut erkauft hat. Und er will hineingelassen werden. Er will willkommen geheißen werden. Und versteht ihr, und es beginnt bei jedem Einzelnen von uns. Es beginnt mit einer Reinheit des Herzens, die sagt, Gott, in unserem Leben sei willkommen. Und versteht ihr, Erweckung ist immer etwas, was Gott tut. Und es ist auch immer eine menschliche Verantwortung in Erweckung. Ja, Gott schenkt Erweckung souverän. Amen. Aber er tut es dort, wo Menschen sich nach ihm sehnen. Er tut es dort, wo Menschen ihn anrufen. Ich habe die Geschichte von einem Pastor gehört, der gesagt hat, Gott, ich brauche eine geistliche Erneuerung in meinem Leben. Gott, in meinem Dienst, Gott, es geht so nicht weiter. Ich gehe von Kraftlosigkeit zu Kraftlosigkeit und von Burnout zu Burnout und von Ermattetsein zu Ermattetsein. Gott, ich brauche dein Eingreifen. Und er hat in seinem Zimmer, wo er gebetet hat, er hat einfach einen Stift genommen, er hat einen Kreis um sich herum gezogen und hat gesagt, Gott, ich verspreche dir, ich werde diesen Kreis nicht verlassen, es sei denn, du berührst mich. Es sei denn, ich sehe dein Angesicht, es sei denn, ich erlebe eine tiefe Berührung des Himmels und Gott, ich werde dich suchen und suchen und suchen, aber ich werde diesen Kreis nicht verlassen, bis ich eine Begegnung hatte mit dir. Und wisst ihr, als ich das gehört habe, da ist so eine Sehnsucht manchmal in unserem, Gott möchte das so hineinbringen, auch in unserem Leben, dass wir sagen, Gott, ich werde dich nicht loslassen, es sei denn, du segnest mich. Wie Jakob gerungen hat mit Gott, wo er gesagt hat, Gott, ich lass dich nicht los. Es sei denn, du tust etwas in meinem Leben, in meinem Dienst, in meinem Herzen, in meiner Ehe, in meiner Familie. Einige von euch, ihr macht Sachen durch und die Lösung, sie ist auf dem Weg. Aber manchmal braucht es wirklich auch ein Eifer von uns, es braucht ein Festhalten von uns, es braucht ein Klopfen von uns und sagt, Jesus, komm, wir brauchen dich, Jesus, wir sehnen uns nach dir, Jesus, Gott, wir gehen nicht, es sei denn, du hast uns berührt. Und immer wieder in der Geschichte sehen wir, wie Männer und Frauen diese Herzenshaltung hatten und Gott diese Herzenshaltung immer belohnt hat. Es immer gesegnet hat, wenn Menschen eine Art dreisten Glauben haben. Wo sie sagen, Gott, wir lesen in Jesaja 42, dass du Wasser ausgießt auf das dürre und dürstige Land. Herr, dein Wort sagt es. Herr, Es geht um deine Ehre, Herr. Es geht hier um dein Wort, Herr. Wir haben die Bibel nicht geschrieben, Herr. Es ist dein Wort, Herr. Du hast es gesagt, Herr. Weißt du, und es braucht Christen, die aufstehen und die sagen, Herr, wir stellen uns auf dein Wort, Herr. Du hast das gesagt, Herr. Du hast gesagt, du gießt Wasser aufs dürstige Land. Herr, und hier bin ich. Ich bin dürstig. Herr, mein Herz, es ist wie dürres Land, Herr. Unsere Stadt, Herr, es ist wie dürres Land, Herr. Und du hast gesagt, du gießt Wasser aufs dürre Land. Tu es, Herr, was du gesagt hast, Herr. Tu es, Herr, was du gesagt hast, Herr. Herr, es geht um deine Ehre. Es geht um dein Wort, Herr. Und wir stellen uns darauf, Herr. Und wir beten und wir glauben und wir strecken uns aus, bis du tust, Herr, was du gesagt hast. Ja, wir glauben, dass du tust, was du sagst. Denn du bist ein Gott, der wacht über sein Wort, es auszuführen. Du wachst darüber. Aber Gott sucht Menschen, die den, versteht ihr, es sind die Dreisten, es sind die, die dem Himmelreich Gewalt antun. Und es braucht Glauben, Leute. Wir leben in einer Zeit, wir können uns unsere Bequemlichkeit nicht mehr leisten. Es geht nicht mehr, dass wir uns einfach nur in unseren, es gibt keine Sofasalbung. Es gibt keine TikTok-Salbung. Es gibt keine Couch-Salbung, Leute. Es gibt auch keine Counter-Striker-Salbung. Schon gar nicht. Es gibt das alles nicht. Aber es gibt eine Salbung, die kommt vom Herrn. Die kommt von Christus, dem Gesalbten. Und er salbt seine Leute, die sagen, Herr, gieß Wasser aufs dürre Land, Herr. Und Gott wird es tun. Gott wird immer zu seinem Wort stehen. Gott wird uns immer versorgen als Church mit allem, was wir brauchen. Gott wird Finanzen schenken für die Resi. Gott wird Gebäude uns mit Gebäuden segnen in Ansbach, in Erlangen, in Nürnberg. Gott wird uns mit Menschen segnen in Schwabach. Gott wird uns mit Gebäuden segnen in Schwabach. Gott wird uns immer alles schenken, weil sein Wort war es. Aber es ist kein Automatismus. Es braucht Männer und Frauen des Glaubens, die sich auf das Wort Gottes stellen. Und die sagen, Herr, du hast es gesagt, nicht ich, du hast es gesagt. Und jetzt tu es, Herr, tu, was du gesagt hast. Und hey, komm mal, wir geben Jesus seine, er ist würdig, danke Jesus. Danke Jesus. Und es gibt wunderbare Verheißungen im Wort Gottes und ich möchte dich so ermutigen, für deine Ehe, ich spüre, hier sind Ehen, die sind umkämpft. Verstehst du? Die Bibel sagt es, hey, es wird gesät und unter der Saat, die Gott schenkt, hey, da kommt was Gutes hervor, aber der Feind kommt und er sät Unkraut. Und bei manchen, da ist so viel Unkraut. Und es ist der Feind, der angreift. Und es ist so wichtig, für eure Ehe, für eure Familie, auch wenn du einfach auch finanzielle Nöte hast, dass du einfach neu dich auf Gottes Wort stellst, dass du in die Bibel schaust und sagst, wo sind die Verheißungen? Wo sind die Verheißungen, die Gott mir verspricht in seinem Wort? Verstehst du, du brauchst die Bibel, Leute. Ihr braucht das Wort Gottes, ihr braucht diese Verse. Und ihr müsst sie euch raussuchen. Ihr müsst die Dinge nehmen und dann müsst ihr sie Gott entgegenhalten und sagen, Gott, du hast gesagt. Und ich stelle mich da im Glauben rauf, Gott, du hast gesagt. Und dann macht ihr euch eins mit dem Himmel. Versteht ihr? Es ist das Wort Gottes, was lebendig wird in eurem Herzen durchs Gebet. Es gab einen jungen Mann, ich habe euch mal das Bild mitgebracht, der hieß William Seymour. Vielleicht können wir uns mal kurz das Bild von William Seymour anschauen. Da ist er nicht mehr ganz so jung. Aber er ist als junger Mann ist er nach Topeka gegangen, Texas. Und es war mitten in einer Zeit, Amerika war einfach, es war überall Rassismus, es war überall Ausgrenzung von farbigen Menschen. Farbige durften eigentlich, wurden nahezu aus dem gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt. Es gab für sie extra Toiletten, es gab für sie extra nur Restaurants, wo sie hin durften. Sie durften nicht mit öffentlichen Bussen fahren. Es war einfach eine traurige Zeit. Und viele Gemeinden, in vielen Gemeinden war es genauso. Die Farbigen mussten draußen sitzen. Und William Seymour war auf einem theologischen Seminar in Texas, in Topeka. Und auch auf dem theologischen Seminar war es so, die Weißen waren drin im Hörsaal und die Farbigen mussten draußen sitzen. Ich meine, über krass, oder? Ich denke mir so, Herr, was ist da los, Herr? Und er saß im Flur und der Dozent hat von der Liebe Gottes geredet und von der Kraft des Heiligen Geistes. Und er hat über Apostelgeschichte 2 geredet, dass Gott seinen Geist ausgießt, er ihn immer noch ausgießen möchte. Und dieser Mann, der ist nach Hause gegangen mit seiner Bibel unterm Arm und hat gesagt, Gott, in Apostelgeschichte 2 hast du gesagt, dass wenn wir Buße tun und wenn wir dich suchen, du deinen Geist ausgießt. Herr, hier bin ich. Ich habe Buße getan und jetzt suche ich dich. Und als Resultat des Suchens erwarte ich, dass du mich erfüllst. Und er wurde erfüllt, so erfüllt, er sagt, es war wie ein Feuerstrom, der vom Scheite bis zur Sohle durch ihn fuhr. Er hat im Geist geruht, er hat so die Kraft Gottes erlebt. Und er hat dann gesagt, ich brech Bibelschule ab und ich gehe wieder zurück nach Kalifornien. Er ist nach Los Angeles gegangen und er hat sich mit Menschen 1905 getroffen in einer Scheune, in einem Lagerhaus, besser gesagt, und hat dort mit diesen Leuten angefangen, Gott zu suchen. Und das, was dann passiert ist, kirchengeschichtlich nennt man die Azusa Street Revival, es ist die Geburtsstunde der Pfingstbewegung. Die schnellst wachsendste christliche Bewegung in der ganzen Kirchengeschichte, von 0 auf 900 Millionen Christen in weniger als 100 Jahren. Und er hat gebetet und das Feuer Gottes kam auf die Versammlung. Sie haben Gott gesucht und die Versammlung, es wurde immer größer. Es war so stark. Er war Pastor dann in der Azusa Street. An mehreren Ereignissen kam er wirklich, die Leute haben Feuerwehr gerufen, weil das ganze Gebäude nach außen hin brannte. Die Feuerwehr kam, es gab nichts zu löschen. Es war das Feuer des Heiligen Geistes. Es ist dreimal passiert. Die Herrlichkeit Gottes war so stark auf diesen Mann, er musste mit einem Schuhkarton über seinem Kopf in die Versammlung kommen. Weil würde er den Schuhkarton runter, es war so stark die Herrlichkeit Gottes auf ihm, dass die Leute konnten teilweise den Anblick nicht ertragen. Es war so viel Heiligkeit und Reinheit auf diesem Mann. Er war auf einem Auge blind, er hat gehinkt und er war farbig. Der Typ war gesellschaftlich, einfach von der Grundkonditionierung also zu 100% benachteiligt. Keiner, der wäre in jedem Vorstellungsgespräch von jedem Unternehmen abgelehnt worden. Gott hat ihn erwählt. Gott hat ihn genommen, weil er gesagt hat, Gott, dein Wort sagt, tu es, Herr, tu es, Herr, tu es wieder, Herr. Du hast es vor 2000 Jahren getan, tu es wieder, Herr, tu es wieder, Herr. Und ich zeige euch mal noch ein Bild. Ich habe es euch schon mal gezeigt, aber das begeistert mich mega. In der Mitte ist Duncan Campbell, rechts und links zwei Schwestern, Peggy und Christine Smith, die ihre Kirche angeschaut haben 1949 auf den Hebriden in Schottland. Das ist wirklich, die Hebriden ist das äußerste Großbritanniens. Da kommst du mit einer Fähre hin, es ist total kompliziert, da hinzukommen. Und diese Schwestern haben gesagt, Gott, es kann nicht sein, dass in unserer Kirche nur alte Menschen sind. Und es waren 30 Leute, es hat sich seit Jahrzehnten niemand mehr bekehrt. Und sie haben gesagt, wir fangen an zu beten. Und die Schwestern haben sich getroffen, jeden Dienstag und jeden Freitag von 22 Uhr bis 3 Uhr morgens haben sie gebetet und haben gesagt, Gott, gieß deinen Geist aus. diese Gebetsversammlung. Sie sind irgendwann zu ihrem Pastor hin und haben gesagt, hey, können wir uns im Gemeindesaal treffen und beten? Weil andere Leute haben es gehört und sie wollten mit ihnen zusammen beten. Und dann haben sie sich im Gemeindesaal getroffen, haben gebetet. Und der Geist Gottes fiel so stark auf diese Versammlung, dass sie dann Duncan Campbell eingeladen haben als Sprecher. Sowas wie so einen ersten Mittwoch, eine Bibelstunde, wo er eingeladen wurde. Und Duncan Campbell hat gepredigt. Es war ein ganz normaler Abend. Die Leute sind nach Hause gegangen, außer einer. Einer ist geblieben. Müsst ihr euch vorstellen, erster Mittwoch, alle gehen, einer bleibt. Und Duncan Campbell war noch da. Und dieser eine, der geblieben ist, der hat gesagt, Herr Pastor, ich spüre, Gott ist noch nicht fertig. Und er hat seine Arme in die Luft gestreckt in dieser Kirche in Barvis in Schottland. Und er hat gesagt, Gott, du hast verheißen, du gießt Ströme auf dürres Land. Gott, tu es heute Abend. Und jetzt, was jetzt passiert ist, ist 2 Stunden später, Gott hat in dem ganzen Dorf Menschen in der Nacht aufgeweckt. Übernatürlich aufgeweckt. Mit dem einen Eindruck, wir sollen in diese Kirche gehen. Und dann kamen 300 Menschen aus dem ganzen Dorf, Christen und Nichtchristen, in diese Kirche hinein, weil Gott sie aufgeweckt hat und zu ihnen gesagt hat, geht in diese Kirche. Duncan Campbell ist wiedergekommen, hat gepredigt und die Herrlichkeit Gottes kam so stark, dass ab diesem Tag wurden jeden Tag 8 Gottesdienste gefeiert. In dieser Kirche 3 Jahre lang. Und wirklich, die Herrlichkeit war so stark auf den Hebriden, dass Leute, die haben den Fuß auf diese Insel gesetzt und sie sind zusammengebrochen unter Sündenerkenntnis. Unter Herrlichkeit, die Furcht Gottes war so stark, es gab keinen auf dieser Insel, der nicht bekehrt war. Und ich liebe es einfach, weil Gott erwählt, die eine war 84, die andere war 86. Erzähl mir nicht, du bist zu alt. Für Erweckung. Keiner ist zu alt für Erweckung und keiner ist zu jung für Erweckung. Jeder ist genau richtig für Erweckung. Weil Gott möchte etwas tun, Leute. Gott möchte etwas tun. Und ich lade uns jetzt einfach ein, dass wir einfach noch mal eine Zeit haben. Ich möchte es einfach abgeben jetzt an der Stelle auch an Pastor Jonsi, an Pastor Samu in Ansbach und in Erlangen. Ihr könnt gerne auf die Bühne kommen, aber wir wollen einfach jetzt...
Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.ecclesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit am Start sein kannst.